NDR Info. Echo des Tages.
Und das sind einige unserer Themen. EU-Gipfel, Hilfe für Griechenland, Kroatien in die EU. Dazu auch unser Kommentar. Unklare Lage, Geiselnahme im Aachener Klinikum. Angst vor hohem Ölpreis, Industriestaaten gehen an ihre Ölreserven. Und noch 48 Stunden, wie die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft sich auf das erste WM-Spiel vorbereitet. Im Studio ist Sabine Mürs. Schönen guten Abend. Ein Gipfel, viele Themen. Gestern ging es beim EU-Gipfel in Brüssel hauptsächlich um Griechenland. Da ist seit heute Nacht klar, Griechenland wird weiter unterstützt und ein zweites Hilfspaket, 120 Milliarden Euro, soll kommen. Heute auch zwei wichtige Entscheidungen. Kroatien wird neues EU-Mitglied und die Europäische Zentralbank bekommt einen neuen Chef. Aus Brüssel, Andreas Reuter.
Jetzt noch kein Geld für Griechenland, obwohl dem Land ohne europäische Hilfe schon im Juli die Pleite droht. Der Gipfel bekräftigte, was zuvor schon die Finanzminister gefordert hatten. Erst muss das griechische Parlament das neue Sparprogramm verabschieden. Danach aber kann auch die nächste 12-Milliarden-Tranche aus dem ersten Rettungsschirm fließen. Danach kann auch über ein neues, wieder rund 100 Milliarden Euro schweres Rettungsprogramm entschieden werden. Und so fährt Giorgo Papandreou, der griechische Regierungschef, ermutigt nach Hause, zurück zur innenpolitischen Debatte über sein Sparpaket.
With a strong commitment from the European Union, there will be also a strong commitment from the Greek Parliament that we move forward together.
Mit einer starken Verpflichtung von der EU wird es auch eine starke Verpflichtung vom griechischen Parlament geben, dass wir gemeinsam vorangehen, so Papandreou. Auch der Chef der konservativen Opposition in Griechenland war nach Brüssel gekommen. Viele Regierungschefs hatten ihn aufgefordert, seinen Widerstand gegen das Sparpaket aufzugeben. Um ihm die Zustimmung leichter zu machen, stellte der Gipfel auch eine milliardenschwere Finanzspritze in Aussicht, mit der die Konjunktur im Land wieder angekurbelt werden soll. Ob das Parlament zustimmt und damit die sichere Pleite abwendet, ist durchaus noch nicht ausgemacht. Aber die Europäer leisteten sich im Angesicht dieser Krise noch einen neuen Konflikt.
I want to congratulate Mario Draghi for his appointment as president of the European Central Bank from the 1st of November.
Ich möchte Mario Draghi gratulieren zu seiner Berufung als Präsident der Europäischen Zentralbank vom 1. November dieses Jahres an, sagte José Manuel Barroso, der Chef der EU-Kommission. Dabei wäre die Nominierung des Italieners auf der Zielgeraden fast noch gescheitert. Da mit dem jetzigen EZB-Chef Jean-Claude Trichet ein Franzose ausscheidet, forderte Nicolas Sarkozy stattdessen wenigstens im Direktorium der EZB einen Platz für einen Franzosen. Am besten den, auf dem jetzt noch der Italiener Lorenzo Binismaghi sitzt. Der aber wollte erst nicht weichen und es bedurfte etlicher politischer Konsultationen und der Vermittlung von Ratspräsident Herman van Rompuy, bis Maghi doch noch seinen Verzicht erklärte. Angela Merkel aber sah da keine ungebührliche politische Einflussnahme.
Ich glaube, dass die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank, was ihre Tätigkeit anbelangt, voll gewahrt ist.
Und die Kanzlerin hatte auch kein Problem damit, dass nun Kroatien der EU beitreten darf, obwohl das Land nach Meinung des Gipfels auf den Gebieten Justiz und Grundrechte noch weitere Reformen umsetzen muss und darum bis zum endgültigen Beitritt weiter unter Beobachtung stehen soll.
Kroatien hatte in der Tat im März noch erhebliche Lücken. Kroatien hat diese Lücken ausgeräumt, hat da wirklich auch hart gearbeitet. Und es gibt ja nun keinen Grund, das zu verschleppen, die Möglichkeit des Beitritts. Also ist das angemessen, dass man dann, wenn das erreicht ist, dann auch den Beitritt empfiehlt?
Der Beitrittsvertrag muss in allen Mitgliedstaaten ratifiziert werden und die Kroaten müssen bei einer Volksabstimmung Ja sagen zur EU. Wenn alles nach Fahrplan läuft, könnte das Land dann am 1. Juli 2013 beitreten als 28. Mitglied der EU.
Kroatien soll also in der Europäischen Union die Nummer 28 werden, steht aber noch unter Beobachtung. Aber ist das der richtige Weg, die EU in diesen Krisenzeiten zu erweitern? Dazu der Kommentar von Peter Heilbrunner.
Widersprüchlicher als die Signale dieses Gipfels können politische Botschaften kaum sein. Da blickt die EU, vor allem aber die Eurozone, seit Monaten in den Abgrund. Der Fortbestand der Gemeinschaftswährung scheint am seidenen Faden zu hängen. Griechenland steht kurz vor der Pleite. Und dennoch traut sich der Staatenverbund zu, mit Kroatien ein neues Mitglied aufzunehmen, Nummer 28. Ist das Wahnsinn oder Befreiungsschlag? Natürlich würde sich die EU etwas vormachen, glaubte sie, Kroatien könne man so nebenbei rasch integrieren. Brüssel wird nicht umhinkommen, der Regierung in Zagreb genau auf die Finger zu schauen. Korruption, organisierte Kriminalität, politische Einflussnahme auf die Justiz, unzureichende Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit, zudem offene Rechnungen mit seinem Nachbarn Serbien. Die Probleme des nördlichsten aller Balkanländer sind nicht gerade gering. Den Kroaten deshalb aber den Beitritt zur EU weiter zu verwehren, wäre die falsche Antwort auf die Herausforderung. Vielmehr muss die EU-Kommission die Beitrittsvorbereitungen genau überwachen, kontrollieren und verwarnen, wenn sich die Dinge in die falsche Richtung bewegen. Genau das ist doch die Lehre aus der Griechenland-Krise. Nicht mehr wegschauen, sondern einmischen, heißt das Gebot der Stunde. Denn dass der Balkan zu Europa gehört, steht wohl außer Frage. Und dass über kurz oder lang die Nachfolgestaaten Jugoslawiens in die EU gehören, ebenfalls. Und eines darf man ja nicht vergessen, trotz Krise und Untergangsstimmung. Die EU als Stabilitätsanker ist immer noch ein Erfolgsmodell. Allein Europas Anziehungskraft hilft, Berge zu versetzen in seiner unmittelbaren Nachbarschaft. Ohnehin hat sich die EU in den vergangenen Monaten viel zu sehr nur mit sich selbst beschäftigt, hat darüber nicht nur den Wandel in Nordafrika verpennt, sondern als globaler Akteur auch viel an Glaubwürdigkeit verloren. Deshalb ist es richtig, dass Europas Spitzen den Blick wieder nach vorne richten, denn die Welt und auch Europa wird den Atem ja nicht anhalten, nur weil die EU gerade nicht so weit ist. Insofern ist es das richtige Zeichen, trotz aller Probleme am Erweiterungskurs festzuhalten. Ganz abgesehen davon, dass nicht die neuen Mitglieder Auslöser der Krise sind, sondern Staaten wie Griechenland, Portugal und Irland, die seit mindestens 25 Jahren im Club dabei sind. Europa kann nicht in der Schockstarre nach dem Bulgarien- und Rumänien-Beitritt verharren. Stattdessen muss Brüssel die richtigen Lehren ziehen aus den Fehlern der letzten Erweiterungsrunde. Aufschieben können die 27 den Kroatenbeitritt dann immer noch. Aufhalten sollten sie ihn dagegen nicht mehr.
Erweiterung trotz Eurokrise, das war der Kommentar von Peter Heilbrunner auf NDR Info und WDR 5. Im Aachener Klinikum gibt es seit dem Nachmittag offenbar eine Geiselnahme. Wolfgang Deutz ist vor Ort. Was ist denn genau passiert?
Ein etwa 45 Jahre alter Mann soll am Nachmittag das Klinikum betreten haben, zur Hauptkasse des Krankenhauses gegangen sein und dort einen Zettel vorgelegt haben, auf dem soll gestanden haben, dass er Lösegeld fordert, und gleichzeitig soll er damit gedroht haben, eine Person zu töten und mehrere Bomben zu zünden, sollte es zu einem Polizeieinsatz kommen. Daraufhin wurde natürlich das gesamte Gebäude mittlerweile umstellt von Polizeieinsatzkräften. Die sind aus Köln angereist. Ein Hubschrauber kreist über dem Klinikum und Spezialeinsatzkräfte sind mittlerweile auch eingetroffen, um die Lage erstmal zu checken, weil die ist derzeit noch sehr unübersichtlich.
Und was spielt sich derzeit vor dem Klinikum ab?
Ja, rund um das Klinikum herrscht das Chaos, im Klinikum selber eigentlich nicht, weil im Klinikum selber läuft der Betrieb ganz normal weiter. Das heißt, Besucher können in das Krankenhaus, aus dem Krankenhaus heraus. Allerdings die Zu- und Ausfallstraßen rund um das Klinikum, die wurden mittlerweile hermetisch abgeriegelt. Es fahren keine Busse von dort, es fahren keine Taxen von dort. Und viele Leute fragen natürlich, was ist hier überhaupt los? Aber man versucht, möglichst wenig Informationen weiterzugeben, um halt da auch keine Panik auszulösen.
Offenbar Geiselnahme in Aachener Klinikum. Wolfgang Deutz war das von vor Ort. Und noch ein Gipfel. Der EU-Gipfel, den hatten wir ja eben schon. Diesmal ein Gipfel in Berlin bei Bundesinnenminister Friedrich. Da haben sich heute Politiker, Muslime und Sicherheitsexperten zusammengesetzt. Das Hauptthema: Wie kann man es verhindern, dass junge Leute sich radikalen Strömungen zuwenden? Aus Berlin Dietmar Riemer.
Die Sicherheitsbehörden und muslimische Organisationen in Deutschland werden in Zukunft noch enger zusammenarbeiten, um der zunehmenden Radikalisierung junger Menschen islamischen Glaubens entgegenzuwirken. Wir nehmen den Kampf gegen Radikalisierung und Terror auf, erklärte Bundesinnenminister Friedrich, CSU, anlässlich des sogenannten Präventionsgipfels in Berlin. Im Übrigen forderte Friedrich:
Die Bevölkerung muss gegenüber jeder Art von Radikalisierung einfach wacher werden. Und ich glaube, das ist auch eine der Botschaften, die heute von diesem Gipfel ausgehen, sollen.
Bei der Radikalisierung junger Leute, so Friedrich Walter, spielten aber nicht nur religiöse Gründe eine Rolle. Hinzu kämen auch soziale Motive oder familiäre Probleme. Vertreter der muslimischen Organisationen äußerten sich zum Teil kritisch über den Präventionsgipfel. Es dürfe hier nämlich nicht der Eindruck entstehen, dass Muslime in Deutschland unter Generalverdacht stünden. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Masjek, wies darauf hin, dass seine Organisation mit einer Sicherheitspartnerschaft mit deutschen Behörden keine Probleme habe und dass es bereits seit 2005 eine Zusammenarbeit zwischen dem Bundeskriminalamt und dem Verfassungsschutz gebe. Viel wichtiger sei jedoch dies.
Ausgehend aus dieser Vorstellung, dass die Muslime selber ein existenzielles Interesse haben, dass Extremisten in ihren Reihen, in den Moscheen, keinen Zugang finden und sie wehren sich dagegen, erfolgreich wehren sie sich dagegen. Wenn wir das als Message, auch Aussage deutlich machen, dann wird klar, dass wir durch die Stärkung der Mitte die Ränder damit schwächen.
Der Präsident des Bundeskriminalamts Zierke bestätigte auf Nachfragen zunehmende Radikalisierungstendenzen unter jugendlichen islamischen Glaubens. Er sieht jedoch im Augenblick keine unmittelbaren Gefahren. Er bestätigte im Übrigen den muslimischen Verbänden ihren Kooperationswillen mit den Sicherheitsbehörden. Beim Beginn dieser sogenannten Sicherheitspartnerschaft 2005 stand unter anderem dies im Vordergrund.
Es ging vorrangig darum, Ansprechpartnernetzwerke in Deutschland zu etablieren. Das uns ist in der Zeit mittlerweile auch, wie ich denke, ganz gut gelungen. Wir haben also bundesweit für jede Moscheegemeinde im Grunde polizeiliche Ansprechpartner geschaffen, die in die Moscheegemeinden gehen, die dort die Kontakte herstellen, die polizeiliche Maßnahmen erklären.
Bundesinnenminister Friedrich kündigte darüber hinaus an, dass der Präventionsgedanke in naher Zukunft mit einer Internetkampagne gestützt werde. Alle an diesem Thema arbeitenden Behörden und Organisationen müssten sich jedoch noch stärker vernetzen. Man wisse einfach noch nicht genug voneinander.
Es ist ein dramatisches Signal. Die Industriestaaten zapfen ihre Ölreserven an. Damit wollen sie verhindern, dass der Ölpreis noch weiter steigt. Auch Deutschland dreht den Ölhahn auf und prompt ging der Preis für einen Barrel runter. Aber heißt das auch, dass der Sprit billiger wird? Aus Berlin, Arne Meyer.
60 Millionen Barrel. Diese Menge wollen die 28 Mitgliedstaaten der Internationalen Energieagentur, kurz IEA in Paris, zusätzlich aus ihrer strategischen Ölreserve auf den Markt schmeißen. Die Hälfte kommt aus den USA, der Rest unter anderem von hier.
Danach gibt Deutschland insgesamt 570.000 Tonnen an Vorräten frei,
erläuterte der Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums Holger Schlienkamp heute in Berlin. 570.000 Tonnen, umgerechnet also 4,2 Millionen Barrel, holt die Bundesrepublik aus ihren Lagern. Eine Menge für Schlienkamp groß genug, Folgendes zu ergänzen.
Ich betone, dass die Versorgung des deutschen Marktes uneingeschränkt natürlich gewährleistet ist.
Soll heißen, es droht kein Engpass. Das verdeutlichen allerdings auch schon einige Zahlen. Die Bundesrepublik hat nach Daten des Erdölbevorratungsverbandes mit Sitz in Hamburg etwa 25 Millionen Tonnen Rohöl und Erdölfertigprodukte auf der hohen Kante liegen. Die reichen, um Deutschland etwa 90 Tage lang autark zu versorgen. Der im Rahmen der gemeinsamen IEA-Aktion geleistete Beitrag entspricht also nur etwa 2% der gesamten Lagerkapazität. Für die Bundesrepublik sei auch die Frage der internationalen Solidarität bei der Entscheidung wichtig gewesen, ergänzte der stellvertretende Regierungssprecher Christoph Stegmanns.
Deutschland beteiligt sich aus Überzeugung, weil wir glauben, dass es der richtige Schritt ist, um gewissen Markttendenzen auf eine vernünftige und rationale Weise entgegenzutreten.
Und diese Tendenzen sind unter anderem die Unruhen in Libyen und die daraufhin dort eingebrochene Ölförderung und Produktion. Die IEA rechnet damit, dass aus dieser Quelle bis Ende dieses Jahres kein Tropfen mehr auf den Weltmarkt kommt. Der libysche Beitrag ist allerdings auch bescheiden. Von 1-2% ist die Rede. Die Versorgung Deutschlands hängt zu etwa 8% von Libyen ab. Vor diesem Hintergrund gab es heute vom Bundeswirtschaftsministerium keine Antwort auf die Frage. Jetzt, wo aufgrund der eingeleiteten Ölflut der Preis pro Barrel gesunken ist, wird dann auch der Sprit an der Zapfsäule billiger.
Sie wissen, dass der Rohölpreis von vielen Faktoren abhängig ist. Und deshalb kann ich hier auch keine Aussage treffen, was die Auswirkungen auf die Benzinpreise betrifft.
Da wagte sich ADAC-Sprecher Klaus Reindl deutlich weiter aus dem Fenster. Seiner Meinung nach sind nach dem Schritt der IEA die Mineralölkonzerne gefragt. Und zwar schnell.
Nachdem die Rohölnotierungen eben aufgrund dieses Schrittes schon nachgegeben haben, dass dieses Nachgeben sich auch positiv für die Autofahrer an den Zapfsäulen auswirken muss.
Da die Lage in Libyen aber nur einer von vielen Faktoren ist, rechnet der Autoexperte eher damit, dass die gestern eingeleitete Ölflut mittel- bis langfristig mehr oder weniger folgenlos bleibt.
Vor allen Dingen muss man einmal abwarten, wie die internationalen Märkte sowohl beim Rohöl weiter reagieren, was aber auch das Euro-Dollar-Verhältnis macht, was die ganzen Spekulanten machen, die ja auch eine ganz gewichtige Rolle bei dieser Preiszieherei um das Rohöl spielen.
Historisch ist die Entscheidung der IEA-Mitglieder allemal. Erst zum dritten Mal in ihrer Geschichte greift die Organisation zu einer solchen Maßnahme. Zuletzt 2005 nach dem Hurricane Katrina.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist jetzt 18.45 Uhr. Es ist eine schwierige Gewissensentscheidung, die in zwei Wochen im Bundestag fallen soll. Es geht um die Präimplantationsdiagnostik, kurz PID. Bei der PID werden Embryonen aus künstlicher Befruchtung vor der Einpflanzung in den Mutterleib auf Krankheiten und Behinderungen untersucht. Soll die PID nun zugelassen werden oder nicht? Oder nur in Ausnahmefällen? Viele Abgeordnete ringen noch mit sich. Und wie stehen Deutschlands Ärzte dazu?
Die Bundesärztekammer hat sich heute noch einmal festgelegt und rät zu einer begrenzten Zulassung der Präimplantationsdiagnostik.
Ich denke, das ist wichtig, dass die verfasste Ärzteschaft Verantwortung übernimmt in diesem subtilen Themenbereich,
sagt Vorstandsmitglied Jan Schulze. Er hat in einer Arbeitsgruppe das Memorandum zur PID miterarbeitet. Der Ärztetag nahm das Papier Anfang des Monats mit großer Mehrheit an, eine Abkehr von der bisherigen Haltung der Ärzteschaft.
Das ist deshalb auch anders, weil in den letzten 10 Jahren natürlich eine Menge Erfahrungen, Erkenntnisse dazugekommen sind und man das Gesamtproblem neu justieren muss.
Das sah auch der Bundesgerichtshof so und verdonnerte den Gesetzgeber zu einer eindeutigen Regelung. Voraussichtlich in 2 Wochen sollen die Abgeordneten entscheiden. 3 Anträge stehen zur Abstimmung, vom völligen Verbot bis hin zu einer weitreichenden Zulassung, für die die Ärzteschaft plädiert.
Wir reden über ein Verfahren, was 20 Jahre in Deutschland nicht angewendet worden ist, im Ausland angewendet worden ist. Und da der medizinische Fortschritt sehr schnell ist, kann man an dem Punkt schon sagen, dass Deutschland hier sehr hinterhergehinkt ist, bis eben das Urteil des Bundesgerichtshofs kam.
Sagt der Gynäkologie-Chefarzt der Berliner Westend-Klinik Heribert Kentenich. Wie sein Kollege Schulz geht er nicht davon aus, dass eine begrenzte Zulassung zu einem Dammbruch führt.
Das sind meiner Ansicht nach oberflächliche Argumentationen, die zur Verwirrung beitragen. Wenn man das schätzt und vergleicht mit Daten, die wir aus Belgien haben, die wir aus England, Frankreich haben, dann würde das in Deutschland etwa 200 Fälle betreffen.
200 Fälle, in denen Eltern, die genetisch vorbelastet sind, bei einer künstlichen Befruchtung untersuchen lassen dürfen, ob ein Embryo diese Erbkrankheit in sich trägt, bevor er in den Mutterleib eingepflanzt wird.
Es muss ein hohes genetisches Risiko in der Familie bekannt sein. Dann wollen wir das und wir wollen auch nicht, dass im Nebenschluss mal geguckt wird, dann guckst du mal, auf das du sonst noch untersuchen kannst.
Die Gegner der Methode befürchten einen Dammbruch und den ersten Schritt auf dem Weg zu Designerbabys. Bislang ist das Rennen zwischen Gegnern und Befürwortern offen. Ein bislang eigentlich aussichtsloser Kompromissvorschlag könnte jetzt neuen Rückenwind bekommen durch eine Präzisierung. Demnach soll die PID nur erlaubt werden, wenn die Erbkrankheit der Eltern mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Fehl- oder Totgeburt führen würde. Bislang sah der Entwurf eine PID auch vor, wenn der Tod des Kindes im ersten Lebensjahr wahrscheinlich ist. Diese Passage soll jetzt gestrichen werden.
Aus Berlin war das Peter Mücke. Wie können Atomkraftwerke sicherer gemacht werden, und zwar weltweit? Darum ging es bei der sogenannten Fukushima-Konferenz in Wien. Aber wie erwartet, konnten sich die Teilnehmer aus aller Welt auf nichts wirklich Konkretes einigen. Umweltschützer sind enttäuscht. Aus Wien, Jürgen Döschner.
Die Sonderkonferenz der IAEA zur Nuklearsicherheit hatte hohe Erwartungen geweckt. Nach Fukushima dürfe man nicht so weitermachen wie bisher, hatte der Chef der Internationalen Atomenergieagentur Yukiya Amano zum Auftakt des Treffens in Wien gesagt. Und nach 5 Tagen Debatten zieht zumindest er eine positive Bilanz.
This IAEA Ministerial Conference on Nuclear Safety.
Diese Konferenz hat ihr wichtigstes Ziel erreicht. Sie hat den Weg bereitet für ein globales Regelwerk zur nuklearen Sicherheit nach Fukushima.
Global Nuclear Safety Framework.
Konkret meint der IAEA-Chef damit vor allem jene Vorschläge, die er schon zum Auftakt der Konferenz am Montag den Delegierten der 151 Mitgliedstaaten vorgelegt hatte, nämlich
to strengthen nuclear safety standards.
Die Sicherheitsstandards für AKW zu verschärfen, die Sicherheit der Anlagen unter Beteiligung von IAEA-Expertenteams weltweit systematisch zu überprüfen, die Effektivität nationaler Aufsichtsorgane zu stärken und ihre Unabhängigkeit zu gewähren, die globalen Pläne für den Katastrophenfall zu verbessern sowie die Rolle der IAEA beim internationalen Informationsaustausch zu vergrößern. Allerdings, das alles sind nur Empfehlungen. Weltweit verbindlich sollen diese Regeln und Maßnahmen nicht sein. Und selbst diese Empfehlungen sind nicht besonders konkret. Um die Details auszuarbeiten, so IAEA-Chef Amano, sollen in den kommenden 18 Monaten weitere internationale Konferenzen tagen. Das jetzt zu Ende gegangene Treffen war für ihn denn auch mehr ein Signal an all jene Menschen, die nach Fukushima wachsende Zweifel an der Atomkraft haben. Das oberste Ziel ist natürlich, die AKW so schnell wie möglich, so sicher wie möglich zu machen. Aber es geht auch darum, langfristig das Vertrauen der Menschen in die Sicherheit der Atomkraft wiederherzustellen. Mit dieser Konferenz haben die IAEA und die Mehrheit ihrer Mitgliedstaaten deutlich gemacht, dass sie zwar in dem einen oder anderen Punkt über die Sicherheitsstandards von AKW nachdenken wollen, anders als Deutschland werden sie jedoch ihre grundsätzlich positive Einstellung zur Atomkraft auch nach Fukushima nicht ändern.
Informationen von Jürgen Döschner. Die EU will die Sanktionen gegen Syrien noch einmal verschärfen. Das wurde heute auf dem Gipfel in Brüssel beschlossen. Aber bringt das wirklich was? Die Proteste überall im Land gehen weiter. Viele Syrer wollen das Land Richtung Türkei verlassen. Und die Armee geht immer brutaler im syrisch-türkischen Grenzgebiet gegen die Flüchtlinge vor. Unser Korrespondent Christian Buttgereit ist dort zurzeit unterwegs. Hier seine Reportage.
Rashid sitzt in einem schlichten Wohnhaus auf der türkischen Seite, einen Steinwurf von der syrischen Grenze entfernt. Er starrt apathisch auf den Monitor eines Laptops. Zu sehen sind in dem Video zwei etwa 20-jährige Brüder, angeblich Freunde von Rashid. Der eine ist tot, der Überlebende zeigt dem Kameramann die Schussverletzungen. Bei dem Toten soll es sich um einen Bauern handeln, der vor ein paar Tagen auf seinem Feld in der Provinz Idlib erschossen wurde. Auch der 25-jährige Ahmad hat sich in die Türkei gerettet. Er zeigt ein Video auf seinem Handy. Er habe es gedreht, als eine Kolonne syrischer Panzer in die grenznahe Ortschaft Badama eindrang. Was dann geschah, hat er nicht mehr gefilmt. Assad-Soldaten sind in unsere Häuser eingedrungen. Sie haben einfach die Türen eingetreten und nach Waffen und Munition gesucht. Wer nicht sofort pariert hat, der wurde geschlagen. Natürlich hatten wir Angst, dann sind wir geflohen. Zurück kann ich erst, wenn Assad nicht mehr da ist. Ein anderer Flüchtling sagt, syrische Militärs und Geheimdienstler hätten seine Möbelwerkstatt verwüstet und in Brand gesteckt. Die Soldaten gingen inzwischen wahllos vor. Ein junger Mann zeigt eine Schussverletzung an seinem Bein, auch von sexuellen Nötigungen wird berichtet. Als die syrischen Soldaten am Donnerstag in das Dorf Kirbet al-Jus vorrückten, habe es Tote gegeben, berichtet diese Augenzeugin. Die Soldaten haben die Häuser angesteckt. Ein alter Mann hat es nicht rechtzeitig geschafft, rauszukommen. Er und eine Frau sind gestorben. Bewohner der türkischen Grenzdörfer Güveci und Görantasch berichten von syrischen Scharfschützen nahe der Grenze. Sie hätten wiederholt Schüsse gehört. Syrische Menschenrechtsaktivisten melden auf Facebook schwere Feuergefechte aus der Stadt Homs. Solange keine internationalen Beobachter nach Syrien gelassen werden, sind Informationen wie diese die einzigen Quellen. Tamir Awar vom Komitee der Exilsyrer ist sich dieses Problems bewusst. Absolut sichere Beweise gäbe es nicht, auch nicht für die immer wiederholte Behauptung von Augenzeugen vom Einsatz iranischer Sicherheitskräfte in Syrien, räumt Awar ein. Aber
we know 100% they have.
Wir wissen hundertprozentig, dass es eine Art von Kooperation des syrischen und iranischen Geheimdienstes gibt. Sie arbeiten hier zusammen. Aber bis jetzt haben wir leider keine Beweise und keinen Kronzeugen. Aber es ist ganz sicher, dass ein Teil der Waffen, die seit Beginn des Aufstandes verwendet werden, aus dem Iran stammt.
Eine Reportage aus dem syrisch-türkischen Grenzgebiet war das. Welche Naschereien sind schlimmer, Chips oder Gummibärchen? 4 Jahre lang haben Forscher in den USA 120.000 Menschen begleitet und geschaut, wie sie sich ernähren. Nun sind die Dickmacher entlarvt. Aus Washington, Sabine Müller.
Die Hauptbotschaft der Studie ist folgende, sagen die Autoren. Wir sollten uns von der Vorstellung verabschieden, dass es keine guten und schlechten Lebensmittel gibt und dass es bei der Frage Gewichtszunahme ja oder nein nur darauf ankommt, wie viel man von etwas isst und wie viele Kalorien man zu sich nimmt.
We have to pay more attention to kind of the quality of the diet, not just the quantity of what we're eating and drinking.
Wir müssen mehr auf die Qualität unserer Ernährung achten als auf die Quantität, sagt Dario Schmotzafarian, der Chefautor der Harvard-Studie. Gemeinsam mit seinen Kollegen hat er die Daten von 120.000 Männern und Frauen ausgewertet, deren Lebens- und Essgewohnheiten 4 Jahre lang beobachtet wurden. Ob die Probanden zunahmen oder nicht, hing von vielen Faktoren ab, unter anderem den Schlafgewohnheiten, dem täglichen Fernsehkonsum und der Frage, wie viel Sport sie trieben. Aber der wichtigste Faktor war, wie zu erwarten, die Ernährung. Und hier erstaunte die Erkenntnis, wie sehr die Gewichtszunahme oder Abnahme an ganz bestimmte Lebensmittel gekoppelt war. Eine geriet besonders ins Visier der Forscher, die Kartoffel.
They're rich in nutrients, with no fat and only 110 calories.
In der Werbung wird die Kartoffel als fettfrei und kalorienarm gelobt, aber für die Forscher ist sie die Gewichtssünderin Nummer 1. Und zwar nicht nur, wenn sie in Form von Pommes frites oder Chips konsumiert wird. Auch für Backofen oder gekochte Kartoffeln gilt, wer sie regelmäßig verzehrt, nimmt mehr zu als Menschen, die sie seltener essen. Vermutlich hat das mit den Auswirkungen der Kartoffelstärke auf den Insulinhaushalt des Körpers zu tun. Als es um die Frage ging, welche Lebensmittel besonders gut dabei helfen, schlank zu bleiben, war die größte positive Überraschung für die Forscher der Joghurt. Wer ihn regelmäßig auf dem Speiseplan hatte, nahm langfristig deutlich weniger zu oder sogar ab. Der Effekt des Joghurts war sogar positiver als der von Gemüse, Obst oder Nüssen. Forscher Mozzafarian sagt, wir sollten wegkommen vom Kalorienzählen und er nennt die Vollmilch als Beispiel. Sie wird von Ernährungsexperten mittlerweile kaum noch als Getränk empfohlen, weil sie als zu kalorienreich angesehen wird. Aber die Harvard-Forscher fanden heraus, dass die Kalorien der Vollmilch bei den Probanden nicht für Gewichtszunahme sorgten. Die Harvard-Studie bekommt in den USA viel Aufmerksamkeit, aber manche Kritiker warnen davor, falsche Schlüsse daraus zu ziehen. Sie halten nichts davon, sich in der Frage der Gewichtszunahme einzelne Lebensmittel herauszupicken, weil den Menschen damit suggeriert werde, sie könnten Gewicht verlieren, wenn sie etwa Kartoffeln aus ihrem Speiseplan verbannten. Aber das sei dann doch zu vereinfacht dargestellt, meinen die Kritiker.
Zum Schluss des Echos zum Fußball. Die Meldung aus der Fußball-Bundesliga heute. Felix Magath, der Trainer des VfL Wolfsburg, schmeißt Diego raus. Aber bei uns geht's jetzt um Frauenfußball. 2 Tage noch bis zum Auftakt der deutschen Frauen gegen Kanada bei der Fußball-WM. Da kann die Zeit noch ganz schön lang werden. Philipp Hofmeister aus dem ARD-WM-Team. Wie haben sich die Mädels denn heute so die Zeit vertrieben?
Heute Vormittag war der Vormittag zur freien Verfügung gewährt von Bundestrainerin Sylvia Knight. Jede Spielerin durfte noch mal ein bisschen die Seele baumeln lassen, einfach noch mal ein paar Eindrücke auch sacken lassen von den vergangenen Tagen und Wochen. Viele Spielerinnen, das weiß ich, haben die Zeit genutzt, um noch mal in Berlin in der Innenstadt einen Kaffee zu trinken, vielleicht noch mal die ein oder andere Shoppingtour zu machen. Man versucht natürlich, den Kopf jetzt auch ein bisschen frei zu bekommen vor dem Spiel, vor dem Auftaktspiel übermorgen, vor ausverkaufter Hütte, fast 74.000 im Olympiastadion gegen Kanada. Heute Nachmittag dann noch mal Training, da wird dann nochmal intensiv gearbeitet und dann, glaube ich, werden im deutschen Quartier jetzt einfach nur die Stunden runtergezählt bis übermorgen 18 Uhr, bis es endlich nach der langen Vorbereitungszeit losgeht.
Jeden Tag gibt es ja auch eine Pressekonferenz mit einigen deutschen Spielerinnen. Heute war Birgit Prinz dran, unsere Rekordnationalspielerin. War bei ihr schon Nervosität zu spüren?
Na, ansatzweise. Also Birgit Prinz, Sie haben es ja schon richtig gesagt, unsere Rekordnationalspielerin. 212 Länderspiele hat die auf dem Buckel. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist natürlich so eine erfahrene Kraft im DFB-Team. Die bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Und das war selbst heute, 2 Tage vor dem Beginn der Heimatweltmeisterschaft, zu spüren.
Ich würde es nicht so als Nervosität erstmal beschreiben, aber die Anspannung kommt, das ist ganz klar und das ist auch natürlich. Und das finde ich auch gut, weil ohne Anspannung bringt man auch keine Leistung. Und ja, ich meine, das Spiel ist jetzt wirklich nicht mehr so arg weit weg. Von daher merke ich definitiv, dass es bald jetzt losgeht.
Wäre auch schlimm, wenn keine Anspannung jetzt zu spüren wäre bei den Spielerinnen der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft. Aber die Stimmung in der Mannschaft, so viel kann ich verraten, die ist gut. Es gibt nichts in Richtung Lagerkoller oder Ähnliches. Sie waren jetzt ja doch sehr, sehr lange zusammen, die Spielerinnen, über 2 Monate. Also die Stimmung ist gut, die Mannschaft ist top motiviert. Und alles Weitere wird man dann übermorgen sehen, wenn das ausverkaufte Berliner Olympiastadion die Truppe nach vorne peitscht.
Wie sieht denn jetzt das Programm der deutschen Mannschaft für die nächsten 48 Stunden bis zum Spiel aus?
Es wird morgen noch mal eine intensive Vorbereitung geben auf den Gegner Kanada. Das ist ja, wenn man den Experten glauben darf, der stärkste deutsche Vorrundengegner. Nicht zwingend, weil sie spielerisch überragend sind, sondern einfach, weil sie von der Athletik her eine Klasse für sich sind. Die haben unheimlich viel gemacht in den vergangenen Jahren in Sachen Frauenfußball, haben sich weiterentwickelt, sind also ein bisschen was wie ein Geheimfavorit auch vielleicht auf den WM-Titel. Von daher muss dieser Gegner ernst genommen werden und das tut die Bundestrainerin, das tut Sylvia Knight. Es wird Videoanalysen geben, Taktikbesprechungen, dann noch ein, zwei kleine Laufeinheiten, noch ein bisschen was Taktisches am Ball und dann heißt es einfach nur Stunden runterzählen, bis es Sonntagabend ist und dann geht's endlich los.
Philipp Hofmeister aus dem ARD-WM-Team. Und das war das Echo des Tages. Die Sendung gibt's auch als Podcast auf ndr.de/info und auf wdr5.de. Im Studio war Sabine Mörs. Ihnen noch einen schönen Abend.